Ich habe Christoph getroffen. Wir essen einmal im Monat miteinander zur Nacht. Und bei dem Treffen hat er mich gefragt und gesagt, sagt er zu mir, über was wirst du denn reden bei der Einsetzung von Thomas? Und ich habe dann, hast du nicht lange überlegt, ich habe einfach gesagt, ja, ich nehme einen Namen, mache das ein bisschen feierlich und im Anschluss Fortsetzung von der Serie, wo ich jetzt dran bin. Dann sagt er zu mir, das kannst du nicht machen. Da muss doch etwas an, wo dem Anlass entsprechend und gebührlich entgegenkommt. Und dann habe ich ihn sofort gefragt, hast du einen Vorschlag? Strategie, richtig? Und er hat nicht lange überlegt. Der hat ohne umzuschauen, hat er gesagt, klar, du könntest über die Faktoren reden, die eine gute Zusammenarbeit ausmacht zwischen dem Pastor und der Gemeinde. Dann habe ich gesagt zu ihm, genial. Könntest du über das ein paar Gedanken machen und Predigt schreiben für mich? Dann hat er zu mir gesagt, Schlitzohr. Und ich habe zu ihm gesagt, selber Schlitzohr. Weil er schaut auch, dass er Unterstützung überkommt, wo immer er sie kann überkommen. Jetzt weißt du, was interessant ist? Ich stelle beim Christoph Martin, der ist ja schon da gewesen, darum kommentieren wir das. Ich stelle bei ihm fest, dass der Sehbehinderte mehr sieht als der Sehende. Der Blinde, er ist vollkommen blind. Er hat nicht einmal einen Schimmer von Licht. Wenn er in den Raum läuft, sieht er nicht, ob Licht da ist oder nicht. Aber er sieht in vielen Bereichen mehr als ich sehe. Das erstaunt mich immer wieder. Und im Wesentlichen ist das, was wir miteinander heute Morgen in den nächsten paar Minuten anschauen, die Inspiration, gewachsen auf der Inspiration von Christoph Marti, Pastor Emeritus in der FEG Wettingen. Das sind drei Stichworte zur Frage. Ich habe dann die Frage ein bisschen versucht umzustellen, was macht eine gesunde Gemeinde aus? Das sind drei Stichworte, wo ich den Eindruck habe, sie sind wesentlich. Da, wo gesunde Gemeinschaft ist, wird offen kommuniziert, Leute. Das ist unser Bestreben. Nicht nur das. Da, wo die Gemeinde gesund ist, nutzt sie die Fähigkeiten der Leute. Und jedes von uns hat Fähigkeiten. Man nennt das Gaben. Und dann, das Dritte, das liegt mir ganz speziell am Herz, eine gesunde Gemeinde ermutigt hemmungslos. Ohne Rückhalt. Schaut mir ganz kurz doch die drei Aspekte an. Gemeinde, die gesund ist, kommuniziert Transparenz. Mary Sutherland hat gesagt, Kunst der Konversation ist nicht nur das Richtige zu sagen zur richtigen Zeit, sondern das Falsche nicht zu sagen, wenn Versuchung dazu besteht. Gutes Statement. Jetzt, Leute, jeder von uns bringt in sein neues Leben mit Christus alte Verhaltungsprogramme. Jeder von uns. Und die Programme lassen sich nicht so schnell umschreiben, egal wie lange du schon Christ bist. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, es braucht Verständnis und Gutwill. Und ich sehe vor allem einen Bereich, wo ich immer selber wieder anstehe. Das ist der verbale Umgang mit Menschen. Die Art und Weise, wie wir einander begegnen. Das hängt mit unserem Denken zusammen. Wie ich denke, so wie ich rede. So würde ich mich ausdrücken. Und jetzt ist es einfach eine Realität. Manche Leute haben es naturell, wo eher schroff und eher unsanft ist. Das liegt ein Stück weit in den Genen inne. Da kann ich nicht mal unbedingt wahnsinnig viel dafür, mal grundsätzlich. Jetzt vielleicht will jemand dann seine eher ruppige Art rechtfertigen. Habe ich auch schon gemacht. Eine Person sagt halt, habe ich auch schon gesagt, das bin halt einfach ich. Ich rede halt nicht um den Brei herum. Ich sag ehrlich, was Sache ist. Und meine Antwort darauf ist, du bist nicht ehrlich, sondern du bist ruppig. Lass mir doch das einfach stehen, du bist grob. Und wenn dir deine alte Grobnatur immer wieder in den Weg kommt, dann lehr mit deiner Zunge besser umzugehen. Auch das gehört zu einem christlichen Zeugnis. Sogar ein Matchpoint in meinen Augen. Es ist für mich erstaunlich, wie oft in der Bibel von der Zunge die Rede ist. Buch von der Sprüche, 130 Mal wird die Zunge erwähnt. Seht das mal vor. Das hat seinen Grund. Offenbar ist schon damals in der Antike der Umgang, der verbale Umgang miteinander, ein Problem gewesen. Offenbar ist schon damals das Mengen zum Verhängnis geworden. Nur ganz kurz eine Kostprobe zu dem. Wer sein Maul halten kann, heisst es in der Sprüche 13, der schont sein Leben. Wer seine Lippen zu weit aufreisst, der kann sich buchstäblich selber kaputt machen. Das ist möglich. Nicht nur das, wir lesen am anderen Ort in den Sprüchen 29. Wenn du einen kennst, der einfach drauf losquatscht, ohne dass er denkt voraus, der Vergleich ist ein Schwachsinniger, hat mehr Hoffnung als so jemand. Das Dümmste, was du kannst machen. Das hat Folgen. Und Salomo zum Dritten, je mehr einer redet, Thomas, das ist unser Problem, wir müssen einen Haufen reden und wir werden zahlt fürs Reden. Das ist ja noch verrückt, oder? Je mehr du redest, je mehr ich rede, desto schneller würde ich etwas sagen, wo entweder falsch ist. Darum sagt man, eine Gemeinde tut gut, wenn sie immer scharf zulässt, was da vorne erzählt wird und kritisch mitdenkt. Stimmt nicht alles, was ein Pastor erzählt. Ich kann das nicht für den Thomas sagen, ich kann es nur für mich sagen. Ich habe Sachen erzählt, die ich später haben müssen. Die Frommen würden sagen, Buß tun. Das hat nicht gestimmt. Das war eine falsche Einsicht. Zu dem müssen wir stehen. Jeder von uns kann irren. Der einzige, der unfehlbar ist, der Papst. Entschuldigung. Ich glaube, der sieht das heute auch nicht mehr ganz so. Je mehr einer redet, desto leichter versündigt er sich. Wer Verstand hat, wer klug ist, wer weise ist, der zieht Zügel über seine Zunge. Zügel anziehen über die Zunge. Ist klug. Jetzt, Leute, der Grundsatz gilt nicht nur im Umgang. In einer Gemeinde, überall, wo kommuniziert wird, ist es klug, wenn das Hirn eingeschaltet wird, bevor die Zunge anfängt zu beten. Wort, hat jemand gesagt, haben enorme Macht. Sie können eine Kettenreaktion auslösen, das hast du schon erlebt und ich auch, wo du selber ganz schnell keine Kontrolle mehr hast darüber. Du musst sagen, das ist mir jetzt entglitten. Jakobus wird im Neuen Testament genau das sagen. Er kommt zum gleichen Schluss und er haut noch eins drauf. Schau an. Jakobus setzt noch eins drauf. Er sagt, so ist es mit der Zunge. Die ist zwar ein ganz kleines Organ, ein winziges Organ, aber was für einen Schatten kann die auslösen? Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Und dann sagt er mit so einem Feuer, lässt sich die Zunge buchstäblich vergleichen. Ein Brandbeschleuniger. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit, sagt er, sein und uns zuletzt vergiften. Das finde ich also eine unglaubliche Beschreibung. Es gibt nichts, so endet er in diesem Abschnitt, es gibt nichts und niemand, wo vor ihrem Höllfeuer sicher ist. Zunge zuerst als Brand, dann als Giftstoff und als drittes als Höllenfeuer. Die Beschreibung geht von schlimm zu schrecklich. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Hat der Apostel noch nicht einfach ein bisschen Eis draufgehauen? Nein. Jakobus weiss, wovon er redet. Und die Erfahrung bestätigt ihn zu 100%. Vor Jahren ist ein Pastor an einer Gemeindeversammlung schlimm, verbal verunglimpft worden. Der Betroffene hat das nie vergessen. Der Betroffene wird das auch nie vergessen. Weißt du, wieso ich das weiss? Weil es mir gesagt hat. Rule number one. Therese tut mich immer daran erinnern, wir sind Deutschsprachig, wir reden nicht Englisch. Number one heisst Nummer eins. Rule number one für die evangelische, freie evangelische Gemeinde in Seuzach. Wir reden miteinander auf wertschätzende Art und Weise. Bitte beacht, es heisst in unserer Richtlinie, das haben wir so formuliert, es heisst in unserer Richtlinie, wir reden miteinander, nicht übereinander und nicht hintereinander. Wenn dir in der Gemeindefamilie irgendetwas Sorge bereitet, ist eine gute Gelegenheit, das hier einzuflechten. Wenn dich irgendetwas wichtig stört, weißt du, und du sagst, also das passt mir einfach da nicht, dann red mit den Leuten, die betroffen sind. Geh direkt zu diesen Personen. Hab den Mut, das direkt anzusprechen, transparent sein. Geh auf die Person zu und ich gebe dir noch einen Tipp. Bevor du deine Kritiksalve loslässt, mach ein Kompliment. Das kommt immer gut an. Mach ein Kompliment. Es gibt auch immer etwas Positives zu sagen. Also, in einer gesunden Gemeinde wird konstruktiv kommuniziert. Und dann haben wir einen zweiten Aspekt. Rule number one haben wir gehabt. Wir sind eine Gemeinde, die sich bemüht, ihr Potenzial zu nutzen. Ein Farmer mit Namen Yates, der hat in Texas Schaf gezüchtet. Grösse Herde, aber er ist auf keinen grünen Zweig gekommen. Das Farmbusiness ist so schlecht gelaufen, dass er staatliche Unterstützung gebraucht hat. Er war angewiesen auf das. Jetzt eines Tages kommen zu ihm Seismologen von einer Ölfirma. Seismologen sind Leute, die nach Öl suchen. Und die haben zu ihm gesagt, dass es auf seinem Land möglicherweise ein Ölvorkommen gibt. Dann haben sie Probebohrungen gemacht und siehe da, man ist auf ein riesiges Öllager gestossen. 125.000 Barrel Öl pro Tag. Ein ergiebiges Ölvorkommen. Jetzt ist der Mr. Yates Multimillionär und er lebt in Armut. Und der Grund dafür, er hat nichts gewusst von dem Öl, ob schon sie ihn gehört. Nun, manchen von uns geht es vielleicht ähnlich. Wir leben in geistlicher Armut. Und wir ahnen nicht, auf was für ein Potenzial oben das wir sitzen. Du weisst es gar nicht. Wir vegetieren dahin wie Bettler und wären zu ganz anderen Berufen. Der Paulus bringt es im Neuen Testament, das ist nicht einfach aus der Nase gezogen. Der Paulus bringt das Ölvorkommen im Boden, über das wir keine Ahnung haben, bringt er so auf den Punkt. Er sagt, wir haben ganz verschiedene Gaben, alle von uns. Und Gott hat die zuteilt. Er hat das gemacht durch seine Barmherzigkeit. Und dann sagt er, es ist unsere Aufgabe, die Gabe zu nutzen. Es ist unsere Aufgabe, die Gabe einzusetzen. Gaben sind Aufgaben. Drei Beobachtungen zu dem Statement. Es gibt da eine Verteilung. Gott hat zuteilt. Es gibt eine Verteilung. Und die Verteilung, die basiert auf der Basis von unverdienter Gnade. Wenn einer sehr gut ist in etwas, ist das nicht, weil er so ein kein guter Typ ist. Das ist geschenkt. Das ist ein Geschenk. Die Fähigkeit ist ein Geschenk. Das Zweite, was er sagt, da ist eine unglaubliche Vielfalt. Und die basiert auf Verschiedenheit. Wir sind alle ganz verschieden. Das macht Gemeinde so lebendig. Und dann als Drittes, da ist eine Verantwortung. Da ist eine Verantwortung. Und die basiert auf Rücksichtsnahme. Der Gegenseitige. Also Gott verteilt seine Gaben, alle haben Gaben, aber nicht alle haben die gleichen Gaben, aber alle Gaben sind Aufgaben. Ist das nicht cool? Das ist ein Instrumentarium. Jetzt wenn also in einer Gemeinde eine Person dominiert, weil die Person vielleicht ein Multitalent ist, dann führt das unweigerlich zu Unstimmigkeiten. Weil wir sind alle auf Augenhöhe. Da ist keine Hierarchie. Und eine gesunde Gemeinschaft, die existiert da Leute, wo jeder seine Gabe als Aufgabe sieht und willig ist, sie einzusetzen. Willig, sie einzusetzen. Übrigens, gute Gelegenheit. Ich habe auf dich gewartet. Und da passt es. Was würdest du zu jemandem sagen, der behindert ist und meint, mich kann man nicht mehr brauchen? Konkrete Frage. Trifft das zu? Was meinst du? Rhetorische Frage, du musst nicht antworten. Ist das Leben im Rollstuhl das Ende von einer sinnvollen Existenz? Was meinst du? Wer so denkt, muss nochmal denken. Du sagst ja, Harry, da vorne steht, ohne Rädli, mit Schuhen an. Du hast leicht reden. Ich verstand. Aber ich wollte es gleich sagen. Könnte es sein, dass Gott eine Behinderung gebraucht, um etwas zu bewirken, das ich nicht sofort sehen kann? Ist das möglich? Könnte es sein, dass Gott eine Behinderung kann gebrauchen, um seine eigenen Leute zur Fürsorge anzuspornen, zu motivieren? Leute, das könnte nicht nur sein, das ist so. Einer von den Werten, den wir hochhalten, Richtlinien. Ich rede nicht gern von Richtlinien, das klingt kommunistisch. Für alles gibt es Richtlinien im Kommunismus. Wir nennen das Rule Number 2. Und Number 2 heißt Nummer 2. Wir helfen einander, den Glauben auszuleben. Und wir machen das, indem wir unsere Fähigkeiten, etwas zu bewegen, füreinander einsetzen. Jetzt gibt es noch ein weiteres Kriterium und mit dem schließen wir ab. Gemeinde ist dann gesund, wenn sie ermutigt. Und zwar, weißt du, nicht zwischen dir einmal, ja, jetzt muss man ja fast das Lob aussprechen, sondern Ermutigung, wo hemmungslos ist. Mich würde das freuen. Mich würde das ungemein freuen. Thomas, wenn du die Gemeinde kennenlernst, dass du Lydia die Gemeinde kennenlernen als ein Ort, wo ihr hemmungslos ermutigt werdet. Wo ihr nach einem Gottesdienst nicht gehen und sagt, Mann, wir haben wieder eins aufs Dach bekommen. Oder wie der andere gesagt hat, der im Gottesdienst war, der hat gesagt, also bei uns läuft das im Gottesdienst so. Wir fragen uns, über welche Sünde ist denn heute predigt worden? Wenn an jedem Sonntag über eine Sünde predigt wird, dann siehst du mich irgendwann nicht mehr, wie das Leben besteht aus genug Sünde. Ich will es am Sonntag nicht auch noch hören, was für ein armer Sünder ich bin. Aber weisst du was? Zwischen dir muss ich das hören. Und du wirst mir verzeihen, dass ich aufgrund von dem Punkt, von der Ermutigung, zuerst eine negative Basis kurz würde ansprechen. Weil Leute, manche von uns haben das Christentum kennengelernt. Als etwas sehr Negatives. Ich gehöre zu denen. Als ein eher freudlos, einengende Form von Religion. Das Christentum als Handschelle. Entschuldigung. Der Karl Menninger, ein Psychologe, beschreibt die Persönlichkeit von streng gläubigen Menschen als starr und unbeugsam. Ihnen fehlt ein tieferes Verständnis vom Wesen der Gnade, das, was unverdient ist, das Gott mir vergibt, ohne dass ich eine Gegenleistung kann erbringen. Auf die Art und Weise, wie das Leben von Regeln und Richtlinien dominiert, wird reduziert. Von Freude ist da wenig zu spüren und Ermutigung hat doch mit Freude zu tun. Christus hat von Gnade geredet. Immer und immer wieder. Aber die Pharisäer, die haben nur Gesetz gehört. Johannes schreibt, aus seinem Reichtum heraus haben wir Gnade über Gnade geschenkt bekommen. Das Gesetz ist doch Mose gekommen. Gnade und Wahrheit bringt Christus. Nun, Gnade über Gnade, wo der Überfluss, von dem schicken wir zurück. Nun ja, kein Überfluss, das kommt. Doch, Gott ist ein Gott vom Überfluss. Wie der andere gesagt hat. Wie viele Arten von Mucke gibt's? 500. 5 hätte gelangt. Es hat eine Zeit gegeben, wo Mücken nicht gestochen haben, wo sie nach oben geschwirrt sind, oder? Gnade über Gnade. Die unverdiente Gunst Gottes kennt keine Grenzen. Egal, was für ein Sünder ich gewesen bin. Die Vergebung ist allumfassend. Das ist etwas ganz Wunderbares. Jetzt, das Gesetz Mose, das ist dann hinzugefügt worden und Pharisäer haben zu dem Gesetz noch hunderte von eigenen Geboten, das machen Gemeinden ganz gern, noch eigene Gebote hinzufügen. Dann ist ein religiöses System entstanden, das beherrscht ist von zwanghafter Pflichterfüllung. Da ist kein Raum für Freude gewesen. Christus kommt und er bringt eine befreiende Botschaft. Das Evangelium. Schau, da bin ich, ein armer, plagter Sünder. Ich weiss nicht einmal, wo ich überall Fehler habe, weil ich gar nicht genau hinschauen will. Es wird ja nur deprimierend. Ich kann mich selber aus dem Zustand nicht erlösen. Da kommt der Christus. Jerusalem. Darum ist das so eine wichtige Stadt. Darum war der Paulus dort gewesen. Darum sind alle Apostel dort gewesen. Christus wählt im Nahen Osten die Nation Israel, die Stadt Jerusalem. Er macht dort sein ein für alle Mal Opfer, um mich zu befreien aus dieser Situation raus. Er bringt Gnade und Wahrheit. Und endlich können religiös gebundene Menschen aufschnaufen. Wie Christus sagt zum Volk, ihr werdet die Wahrheit realisieren, wahrnehmen. Und die Wahrheit macht euch frei. Und dann kommt eine christliche Gemeinde und sagt, Moment, die Freiheit ist eingeschränkt. Natürlich ist da etwas dran. Aber betonen wir doch jetzt einfach einmal das Ungeheure von der Tatsache, dass Christus Verbindungen frei machen tut. Und wenn ich frei geworden bin, bin ich wahr. Er sagt's. Wirklich frei. Realisierst du, wie radikal das die Aussage ist? Radikal. Nicht ein bisschen frei, wirklich frei. Und um es klar zu machen, Christus hat uns nicht Freiheit gegeben, um zu tun, was immer wir wollen. Nein. Er hat uns dazu befreit, das zu werden, was Gott mit uns vorhat. Jetzt weißt du, was die Realität ist? Der Wunsch, das zu werden, was Gott mit mir vorhat, hat eine dunkle Rückseite. Eine düstere Unterseite. Und die heisst Perfektionismus. Eine Spezialität in christlichen Kreisen. Perfektionismus raubt Freiheit. Der Paulus hat nach langjährigem Christsein ehrliche Bilanz gezogen. Schau mal, was er sagt. Er sagt, Mann, das ist doch unglaublich. Ich verstehe mich selber nicht. Ich begriff mich nicht. Begriffst du dich immer?
Nein.
Wieso mache ich den gleichen Blödsinn wieder? Ich verstehe mich selber nicht. Ich will ganz aufrichtig machen, was richtig ist. Und tu es nicht, ich mach's nicht. Und sag du nicht, weil du schon 80 Jahre Christ bist. Das passiert mir nicht. Das willst du ja nicht sagen, das weiss ich. Du bist eine zu ehrliche Seele.
Ich bin nicht 80 Jahre.
Das bleibt so, oder? Das bleibt so. Stattdessen mache ich, was ich eigentlich überhaupt nicht noch. Und wenn ich Gutes tue, mache ich es nicht. Wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, mache ich genau das. Das ist ein riesen Widerspruch. Jeder von uns kennt den. Die einen sind ein bisschen ehrlicher, die anderen ein bisschen weniger, das zuzugeben. Was bin ich für ein elender Paulus? Was bin ich für ein elender Mensch? Wer wird mich befreien von einem Leben, wo dominiert ist von Versagen, wenn wir ehrlich sind? Dann sagt er, Gott sei Dank, Jesus Christus hat das gemacht. Persönliche Frage, wenn du dich immer noch abmühst, andere zu beeindrucken, Gott zu beeindrucken, wäre es nicht besser, ehrlich zu sein und zu sagen, ich höre mit dem Spiel auf? Es steht zu den Webs. Leute, Perfektionismus raubt Freiheit. Nicht nur das, wenn wir bei dem Punkt schon sind. Perfektionismus erzieht Heuchler. Ich verbringe den grössten Teil von meinem beruflichen Leben mit Christen. Ich weiss nicht, ob das ein Vorteil ist. Wer sich lang genug in diesem Umfeld bewegt, der weiss, dass echte Christen gewisse Sachen sagen müssen, damit sie dazugehören. Fragen zu haben oder Zweifel zu äußern, ist meistens unerwünscht in unseren Kreisen. So werden Heuchler erzogen. Tatsache ist, Leute, wir sind nicht, was wir sein könnten. Und wir werden nie sein, was wir sein könnten. Nie. Nicht zu schaffen aus eigener Kraft. Mindestens nicht in dem Leben. Daher heisst sie unser Rule number three. Number three heisst Nummer drei. Wir sind nachsichtige Unvollkommenheit. Nachsichtig. Wir haben Verständnis für unsere Schwächen. Wir tun sie nicht rechtfertigen, aber wir haben Verständnis dafür. Wir begegnen einander mit Geduld. Das ist unser Ziel. Wir begegnen einander mit Langmut im Ertragen und im Vergehen. Was heisst das? Nachsichtig in Unvollkommenheit. Wir tun Fehlverhalten nicht bagatellisieren. Das heisst, wir haben ein realistisches Menschenbild. Wir erkennen den gefallenen Zustand voneinander und wir ertragen und versuchen zu ertragen und zu vergeben. Jetzt, Leute, mir ist klar, das ist schnell predigt und schwierig gelebt. Natürlich. Drum, und mit dem schliessen wir heute Morgen, drum, die Ermunterung, und jetzt schließt sich der Kreis im Hebräerbrief, Hebräer 10, wir wollen unbeirrbar, unabweichlich an dieser Zuversicht uns festheben, zu der wir uns bekennen. Entschuldigung. Und das basiert darauf, dass Gott treu ist. Wir sind es nicht, er ist es. Er haltet seine Versprechungen und will mir, und jetzt kommt der Schlüsselsatz, will mir füreinander Verantwortung tragen. Interessante Formulierung. Wenn wir einander gegenseitig ermutigen. Ermutigen, anspornen, ist das Wort, das hier übersetzt worden ist, das griechische Begriff bedeutet genau das. Ermutigen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Nun, das klassische Beispiel, noch ganz kurz zu dem, ist der Barnabas. Der Paulus, über den wir in der Kinderwoche vieles werden hören, ist begleitet worden vom Barnabas. Sein Name bedeutet Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung. Und hast du gewusst, einen Grossteil vom Neuen Testament gibt es nicht ohne den Barnabas, weil er den Paulus begleitet und unterstützt und ermutigt hat. Jetzt bedenk, es gibt immer jemanden, der Ermutigung braucht. Auch wenn du denkst, nein, der sicher nicht. Der hat das so oder sie hat das so im Griff. In einer gesunden Gemeinschaft macht das nicht der Pastor allein. In einer gesunden Gemeinschaft ist Ermutigung etwas, wo quer durch die Gemeinde durchgeht. Wenn ich merke, also Erika, ihre Maulwinkel, die sind normalerweise nach oben. Und wenn sie nach oben sind, dann ist sie fröhlich und happy. Jetzt hängen sie oben. Dann wäre es vielleicht nicht schlecht zu sagen, Erika, wie bist du drauf diese Woche? Dann würde sie mir vielleicht sagen, ich habe einen Kuchen verbrennt. Dann würde ich sagen, ja, das ist ein kleines Problem. Für sie ist es jetzt kein kleines Problem, wenn die Angehörige aus Norddeutschland anreisen und der Kuchen ist verbrennt. Also wir nehmen Anteil an den Kleinigkeiten vom Lebensalltag voneinander. Es gibt immer jemanden, wo Ermutigung braucht. Manchmal bist es du, manchmal ist es jemand anderes. Und so ist eine Ortsgemeinde ein Ort. Ein Ort. Wo es Ermutiger braucht. Wo keine Hemmungen haben. Fragen zu stellen. Zuzuhören. Und den Zuspruch weitergeben. Predige in einem Satz, und mit dem sind wir am Ende. Da, Leute, wo wir offenherzig aufeinander zugehen. Kommunikativ. Du sagst, ich kann nicht gut reden, Harry. Kurt. Wir sind miteinander schon im Kaffee gsi. Dann hast du doch zu mir gesagt, ja, ist schon länger her, ich weiss. Wann latsch mich wieder mal ein? Ich sage zu ihm, Kurt, man kann auch ins Kaffee gehen. Alleine. Magst du dich erinnern?
Ja, in Mikro, da
ist Mikro, Mikro-Restaurant, ja. Ja gut, alleine kann man nicht gut schnurren mit sich selber, da siehst du komisch aus, oder? Selbstgespräch ist ein bisschen komisch. Aber kurz, auch ein Mensch, der nicht extrem kommunikativ ist, kann nach einem Gottesdienst auf den Medi zugehen und sagen, Medi, ihr habt Ukrainer bei euch im Garten. Das würde mich interessieren. Und ich weiss noch etwas, wie sagt ihr es jetzt? Sie haben die beste Kaffeemaschine in der ganzen Gemeinde.
Ja, ich habe schon Kaffee bekommen.
Hast du auch schon einen nicht bekommen? Ja, siehst du. So macht man es. Und schon lernst du das Kellers besser kennen. Also, wir tun einander offenherzig bewegen. Das braucht nicht viel. Das braucht nicht viel. Wir tun unsere Gaben, die wir haben, bejahen im Sinn, dass ich sage, Gott, wenn du mich kannst brauchen, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du mich brauchen kannst. Das habe ich zu Gott auch gesagt. Und er sagt das jetzt noch. Es ist alles geschenkt. Ich von mir aus selber sage, ich verglückle, wenn ich da vorne stehen muss hinter einem Mikrofon. Gott, ich will für die paar Jahre, die wir bleiben, gebraucht werden. Mach's. Dann ist es sein Problem, nicht mehr meins. Oder? Ich lasse mich bereitwillig brauchen. Und dann werde ich hoffentlich hexlos. Und ich fordere dich raus nach dem heutigen Gottesdienst. Und wir werden jetzt gerade noch anschliessen miteinander für das. Dass du den Mut hast, zu sagen, ich lege meine Hemmungen ab. Ich gehe einfach auf mindestens eine Person zu und frage. Walter. Wir haben noch schon lange nicht mehr gesehen. Ich fahre mit dem TÜV immer eurem Haus vorbei. Das tut mir leid. Ich würde aber gerne heute Morgen, bevor du gehst, noch hören, wie das Bier geschmeckt hat letzte Woche. Die drei Faktoren. Ich bin überzeugt davon. Und nicht nur ich, der Christoph Marti auch. Wir sind das eine gewesen. Die drei Faktoren machen eine gesunde Gemeinde aus. Reden miteinander, nicht hintereinander. Sich dort engagieren, wo ich Freude habe, wo ich eine Begabung habe. Und hemmungslos jemandem eine Frage stellen und dann zuhören. Nein, nicht. Du musst kein Seelsorger sein. Dafür haben wir den Thomas. Du musst kein Berater sein. Dafür haben wir den Uli Brennwalder. Du musst kein Organisator sein. Dazu haben wir den Eti. Darf ich dich bitten aufzustehen? Bitte mir Gott darum, dass jedes von uns den Mut hat, die Freude hat, anlässlich von der Einsetzung von Thomas Kalb, einen Schritt zu machen, so wie sie zwei einen mutigen Schritt machen. Warte, wir danken dir von Herzen für den speziellen Sonntag. Wir haben uns so gefreut drauf. Monate sind vergangen, wo wir gehangen und bangen haben. Und jetzt freuen wir uns so über die Kalbfamilie. Wir bitten deinen Segen über ihn und über uns. Und wir dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, was manchmal braucht, einen Schritt zu machen. Und wir danken dir, dass unser Ziel sein darf, eine gesunde Gemeinde zu sein. Und über allem danken wir dir, dass du auf diesen Planet, auf diesen dreckigen kleinen Planet gekommen bist. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Dass du dein Leben am Kreuz hingegeben hast. Weil wir so arme, verletzte und letztlich sterbende Geschöpfe sind. Danke, dass es Zukunft und Hoffnung gibt. Dass der Christus vom Grab auferstanden ist, damit wir wissen, dass das alles war. Und wir ihm vertrauen können. So schicke uns in die Kinderwoche. Hilf all denjenigen, die mitschaffen, dass sie eine ganz tolle Zeit werden haben. Bewahr du Kind, begleite du bei jedem Projekt. Wir möchten dich bitten darum, dass die Kinderwoche ein Highlight vom Jahr wieder werden darf, wie das letzte Jahr. Und wir danken dir für all die, die sich so einsetzen, die ihre Gaben genau da einbringen, wie wir es jetzt gerade gehört haben. So viele, die das machen. Das ist Grund zur Ermutigung. Und so freuen wir uns auf die kommende Woche und das, was du vorhast. Wir danken nochmal